Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 17. November. Heute mit folgenden Themen. In den Zügen soll es in Zukunft mehr Platz haben für Velos. Ein Schritt in die richtige Richtung, doch es brauche noch mehr Veränderung, meint der Verband Pro Velo Schweiz.
Es gibt immer noch viele Punkte, die wir kritisieren, zum Beispiel eben, dass es zu wenig Platz hat und auch das komplizierte Buchungssystem.
Eine Hand wäscht die andere. Dank einer neuen Steuer erhalten die Kantone Mehreinnahmen in Millionenhöhe. Doch bereits jetzt scheint klar, dass die Kantone das Geld wiederum den Konzernen zugutekommen lassen.
Zum Beispiel, indem sie quasi den zusätzlichen finanziellen Spielraum nützen, um die Einkommenssteuer für hohe Einkommen zu senken.
Und Rami ist jüdischer Israeli, Bassam muslimischer Palästinenser. Sie vereint ein Schicksalsschlag. Beide haben ihre Tochter im Nahostkonflikt verloren. Sie sind Mitglieder des Parent Circles.
An organization of about 600 families, Israelis and Palestinians, got together.
Eine Organisation von etwa 600 Familien, Israelis und Palästinenser, die zusammenkamen mit einem gemeinsamen Nenner. Wir haben unsere Kinder durch die Besatzung verloren.
Heute Abend reden die beiden im Haus der Religionen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Monika Hofmann.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Kurzmeldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Mehr Geld für die Sanierung des Lorenebads. Wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt, verabschiedete er einen Kredit in Höhe von knapp 2 Millionen Franken zuhanden des Stadtrats. Mit dem Geld soll das definitive Bauprojekt ausgearbeitet werden. Die gesamten Investitionskosten für die Sanierung liegen bei rund 11 Millionen Franken. Über den Baukredit werden die Stimmberechtigten der Stadt Bern voraussichtlich 2024 abstimmen können. Die Stadt Bern verbietet Großdemonstrationen vor den eidgenössischen Wahlen im kommenden Oktober. Das schreibt der Gemeinderat heute in einer Medienmitteilung. 2007 ist es zu Ausschreitungen gekommen, nachdem die SVP zu einem bewilligten Umzug durch die Stadt aufgerufen hatte. Autonomen wollten die Demonstration auf dem Bundesplatz mit Straßenblockaden und Widerstandsaktionen verhindern. Die Berner Stadtregierung hat nun, wie in den letzten drei Wahljahren, strikte Regeln für die Bewilligung von Kundgebungen erlassen. Das Restaurant Landhaus in Liebefeld hat den Berner Sozialstern 2022 gewonnen. Der Preis wird jährlich an ein Unternehmen vergeben, das sich für die berufliche Integration von Menschen mit einer psychisch bedingten Leistungseinschränkung engagiert. Das Landhaus Liebefeld unterstützt Betroffene und bietet ihnen ein sicheres und strukturiertes Arbeitsumfeld. Auch privat helfen die Mitarbeitenden in vielen Bereichen, so zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder im Schuldenmanagement, wie es in der Medienmitteilung heißt. Die Referenden gegen den Verkehrsausbau in Aarwangen und um Burgdorf sind zustande gekommen, das teilt der Regierungsrat heute mit. Das Referendumskomitee habe jeweils über 10.000 Unterschriften gesammelt gegen die beiden Umfahrungsprojekte. Nun darf die bernische Stimmbevölkerung über den Straßenausbau befinden. Die Abstimmungen dazu finden am 12. März statt. Lorenz Hess will Berner Ständerat werden. Wie die Mitte-Partei gestern bekannt gab, nominierte sie den Nationalrat einstimmig. Der SP-Ständerat Hans Stöckli wird aus Altersgründen nicht noch einmal antreten zu den Ständeratswahlen nächsten Oktober. Auch Flavia Wasserfallen von der SP, Bernhard Pulver von den Grünen und Sandra Hess von der FDP haben ihr Interesse am Amt bereits bekannt gegeben. Gut 2,5 Milliarden Franken, so viel beantragt der Bundesrat für die Räumung des ehemaligen Munitionslagers mit Holz im Berner Oberland. Das Munitionslager mit Holz wurde 1947 bei einer Explosion verschüttet. Danach wurde das Lager nicht geräumt, aber periodisch überwacht. 2018 kamen ExpertInnen zum Schluss, dass vom Lager eine größere Gefahr ausgehe als bis dahin angenommen. Mehrere Dutzend Menschen müssen für das Projekt nun ihre Heimat verlassen. Der Bund geht davon aus, dass die Sanierung bis zu 25 Jahre dauern wird. Mehr zur Situation in Mitholz gibt's am Montag hier im Rabe Info. Die Große Kammer des US-amerikanischen Parlaments ist künftig von der Republikanischen Partei dominiert. Rund eine Woche nach den sogenannten Midterm-Wahlen ist klar, mindestens 218 Sitze können die RepublikanerInnen für sich beanspruchen. Damit hat die konservative Partei das absolute Mehr erreicht. In der kleinen Kammer im Senat dominiert hingegen die Demokratische Partei. Damit stehen den USA schwierige Jahre bevor. Gesetzesvorhaben können jeweils von der anderen Kammer leicht blockiert werden. Heute veröffentlichte die internationale Kampagne gegen Landminen ihren jährlichen Bericht. Demnach sind im vergangenen Jahr rund 5.500 Menschen Opfer von Landminen geworden. Rund ein Drittel starb an den Folgen der Explosion. Fast die Hälfte der zivilen Landminenopfer seien Kinder. Nächste Woche findet in Genf die 20. Jahreskonferenz des Übereinkommens über das Verbot von Landminen statt. Das Ziel der Vertragsstaaten ist eine minenfreie Welt bis 2025. Angesichts der Opferzahlen scheint dieses Ziel jedoch in weiter Ferne. Und noch zum Wetter. Freitag, Samstag und Sonntag werden wechselhaft mit immer wieder Regen. Die Temperaturen betragen jeweils rund 8 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ein Wochenendausflug mit dem Velo. Nichts schöner als das, doch wenn VelofahrerInnen und Velofahrer den Zug nehmen wollen, um an ihre Destination zu gelangen, gibt dies oft Probleme. Sie müssen ein Veloticket kaufen und einen Platz für ihr Velo reservieren, sonst können sie nicht in den Zug einsteigen. Das Reservierungssystem ist aber kompliziert und die Veloplätze sind in den Zügen oft maßlos überfüllt. Darauf reagiert die SBB nun und will das Veloplatzangebot ausbauen. Dies sei ein Schritt in die richtige Richtung, gehe aber zu wenig weit, bemängelt der Verband Pro Velo Schweiz. Sarah Heinzmann berichtet.
Es sind drei Dinge, die Pro Velo an der aktuellen Situation bemängelt. Matthias Ebischer, Präsident des Verbandes Pro Velo Schweiz.
Zum einen hat es zu wenig Veloplätze in den Zügen. Da macht die SBB jetzt langsam vorwärts, aber uns geht das zu langsam.
Zweitens sei das Reservierungsangebot der SBB unbefriedigend.
Wenn Sie für eine fünfköpfige Familie Zugtickets und Velotickets buchen wollen, dann ist es gut möglich, dass nach dem zweiten Kind plötzlich kein Velo mehr transportiert werden können. Sie haben schon alles bezahlt und können nicht mehr stornieren. Und das ist ein App-Problem. Und dieses App-Problem kann die SBB erst in 2 Jahren lösen. Das geht uns zu lange.
Drittens, selbst wenn man alles buchen und reservieren konnte, ist der reservierte Veloplatz oft trotzdem schon besetzt und das SBB-Personal hilft einem in solchen Fällen nicht weiter.
Das ist eigentlich ein Punkt, den unsere Velofahrerinnen und Velofahrer am meisten kritisieren.
Die SBB hat nun angekündigt, mehrere hundert neue Veloplätze in den Zügen zu schaffen, auch in den schon bestehenden IC-2000-Zügen. Einige Wagen sollen so eingerichtet werden, dass man die Stühle hochklappen kann, wenn an Spitzenzeiten viele Velos transportiert werden müssen. Der Verband Pro Velo begrüßt diese Entwicklung, meint Matthias Ebischer, jedoch gehe dies nicht weit genug.
Ganz viele Züge, die weißen ICN-Züge oder auch die neuen Dosto-Züge, die haben viel zu wenig Plätze und bei diesen zwei Zugtypen zum Beispiel geht gar nichts. Und das kritisieren wir scharf.
Die SBB hat auch angekündigt, den Velopass an den Geltungsbereich des Generalabonnements anzupassen. Kinderanhänger können von nun an kostenlos transportiert werden. Auch diese Entwicklungen werden vom Verband Pro Velo begrüßt. Jedoch gehe dies nicht weit genug, Matthias Ebischer.
Es gibt immer noch viele Punkte, die wir kritisieren, zum Beispiel eben, dass es zu wenig Platz hat und auch das komplizierte Buchungssystem.
Matthias Ebischer ist Präsident des Verbandes Pro Velo Schweiz.
Rabe Info.
Die Schätzungen gehen auseinander, doch klar ist, dass es sich um viel Geld handelt. Die EU geht von Mehreinnahmen für die Schweiz von rund 6 Milliarden Franken aus. Eine Studie im Auftrag der SP berechnete immerhin Mehreinnahmen in der Höhe von 1,6 Milliarden Franken. Um den umstrittenen Steuerwettbewerb zwischen den Ländern zu unterbinden, haben sich die OECD-Mitgliedstaaten auf eine Mindeststeuer geeinigt. 15% soll diese betragen für Großkonzerne. Diese Mindeststeuer wird auch für Unternehmen gelten mit Sitz in der Schweiz. Vorgestern hat sich die vorberatende Kommission des Nationalrates mit der OECD-Mindeststeuer befasst. Geht es nach ihr, so sollen die durch staatlichen Mehreinnahmen zur Hälfte dem Bund und zur Hälfte den Kantonen zur Verfügung stehen. Katrin Hiss berichtet.
Race to the bottom. In diesem scheinen sich manche Länder zu messen, wenn es um Gewinnsteuern geht. Mit immer tieferen Steuersätzen versuchen Länder wie Luxemburg, Irland und die Schweiz Unternehmen anzuziehen. Um diesen Unterbietungssteuerwettbewerb zu verhindern, einigte sich die OECD auf einen Mindeststeuersatz von 15% für Großkonzerne. Nun liegt es an den 38 Mitgliedstaaten, diese Mindeststeuer umzusetzen, darunter auch die Schweiz.
Es gibt für Konzerne die Möglichkeit, dann auch nach der Einführung dieser Mindeststeuer insgesamt immer noch weniger als 15% zu bezahlen. In dem Sinne geht dann auch die Einführung der Mindeststeuer in der Schweiz eigentlich stark an dem vorbei, was man bei der OECD ursprünglich wollte.
Sagt Dominik Gross von Allianz Süd im Hinblick auf die Umsetzung der Mindeststeuer in der Schweiz. Vorgestern hat sich die vorberatende Kommission des Nationalrates mit der OECD-Mindeststeuer befasst, die Wirtschafts- und Abgabenkommission WACN. Geht es nach ihr, so soll die OECD-Mindeststeuer in Form einer sogenannten nationalen Ergänzungssteuer umgesetzt werden. Betroffen sein werden Firmen mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro.
Bei diesen Firmen wird dann diese nationale Ergänzungssteuer angewendet und das bedeutet, dass die Differenz vom effektiven Steuersatz, den sie heute bezahlen, zu diesen 15% den Konzernen auf die Steuerrechnung draufgeschlagen wird. Das ist eigentlich die nationale Ergänzungssteuer.
Mehrere Milliarden Franken wird der Staat dank dieser neuen Steuer einnehmen. Stellt sich die Frage, was machen mit dem Geld? Verschiedene Vorschläge lagen auf dem Tisch der Wirtschafts- und Abgabekommission WACN. Entschieden hat sich die Kommission dann für das Modell 50% an den Bund, 50% an die Kantone.
Das Problem ist, dass hier Gewinne in der Schweiz versteuert werden, die woanders erarbeitet wurden. Also die Wertschöpfung bei diesen multinationalen Konzernen findet sehr oft nicht in der Schweiz statt, sondern zum Beispiel in der Rohstoffindustrie in afrikanischen Ländern. Also dort wird der entsprechende Rohstoff abgebaut, der dann über die Schweiz gehandelt wird.
Will heißen, Bund und Kantone erhalten Steuereinnahmen von Gewinnen, die eigentlich in anderen, wirtschaftlich schwächeren Ländern erwirtschaftet wurden.
Vor allem ärmere Länder und Länder, die quasi auf die Strukturen dieser Konzerne nicht so viel Einfluss haben wie die Schweiz, kommen dann einfach zu kurz. Das heißt, die Schweiz profitiert dann noch mehr von der Besteuerung von Gewinnen, die eigentlich nicht in der Schweiz entstanden sind. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt unserer Kritik.
Mehr Geld für Bund und Kantone. Könnten diese sich jedoch entscheiden, das Geld in Projekte der Entwicklungszusammenarbeit zu investieren? Das Geld also den Menschen zur Verfügung zu stellen, deren Volkswirtschaften maßgeblich an der Wertschöpfung beteiligt waren. Theoretisch schon, meint Dominik Gross von Allianz Süd, aber
aufgrund der stark konzernfreundlichen Mehrheiten in sehr vielen Kantonen wird es eher so sein, dass die Kantone diese Mehreinnahmen eigentlich wiederum an die Konzerne zurückgeben, zum Beispiel indem sie quasi den zusätzlichen finanziellen Spielraum nutzen, um die Einkommenssteuer für hohe Einkommen zu senken. Das heißt, davon würden dann die Mitarbeitenden von diesen Konzernen in der Schweiz profitieren, die sehr oft sehr qualifizierte Leute sind mit hohen Löhnen. Wir hätten am liebsten sozusagen eine Lösung gehabt, dass ein Teil eben in die UNO-Klimafinanzierung fließt, beziehungsweise in die Entwicklungszusammenarbeit und dann andere Maßnahmen auch in der Schweiz, wo die ganze Bevölkerung davon profitieren wird, aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Am Ende werden vermutlich dieselben von diesen Mehreinnahmen profitieren, die sie quasi auch generiert haben.
Die OECD-Mindeststeuer wird in der kommenden Session im Parlament behandelt. Anfang Dezember wird sich als erstes der Nationalrat mit ihr beschäftigen müssen.
Rabe Info.
Gleich geht es um die israelisch-palästinensische Selbsthilfegruppe Parent Circle. Davor hören wir einen Song der israelischen Band Awa.
Rabe Info.
Rami Elchanan ist Israeli, Bassam Aramin, Palästinenser. Rami ist Jude, Bassam Moslem. Doch sie vereint ein tragisches Schicksal. Beide haben ihre Tochter im Nahostkonflikt verloren. Ramis Tochter Smader ist durch ein Selbstmordattentat gestorben. Bassams Tochter Abir wurde von einem israelischen Grenzpolizisten erschossen. Die beiden sind Mitglieder des Parent Circles, einer israelisch-palästinensischen Selbsthilfegruppe für die Angehörigen, deren Kinder dem Konflikt zum Opfer gefallen sind. Ihre tragische Geschichte wurde vom Autor Colin McCann niedergeschrieben. Das Buch «Apeirogon» ist ein Bestseller. Rami Elchanan und Bassam Aramin reden momentan in verschiedenen Schweizer Städten über ihr Schicksal. Heute Abend sind sie in Bern. Sarah Heinzmann hat sie vorgestern in Zürich getroffen.
I'm Rami Elchanan. I'm 73 years old.
Ich bin Rami Elchanan, Ich bin 73 Jahre alt. Ich wohne in Jerusalem. Ich bin ein Jude, ein Israeli, vor allem ein Mensch. Vor 25 Jahren habe ich meine 13-jährige Tochter durch ein Selbstmordattentat verloren. Dieses Ereignis hat mein Leben völlig verändert.
Dieser Tag der Veränderung wird im Buch Apeiron wie folgt beschrieben.
Ich hörte im Radio von dem Sprengstoffanschlag auf der Fahrt zum Flughafen. Wenn du von einem Anschlag hörst, egal wo, betest du, dass der Finger des Schicksals nicht auf dich zeigt. Jeder Israeli kennt das. Du rufst ein paar Leute an, fragst überall nach deiner Tochter, aber keiner weiß etwas. Dann erzählt dir jemand, sie sei zuletzt in der Innenstadt gesehen worden. Und das Herz schlägt dir bis zum Hals. Du fährst mit deiner Frau in die Stadt. Du gibst nicht auf. Fährst weiter und weiter, bis du schließlich Stunden später mit deiner Frau in der Leichenhalle stehst. Der Finger des Schicksals zeigt auf dich, genau zwischen deine Augen.
Der Finger des Schicksals zeigt an diesem Tag auf die Familie von Rami Elchanan und zerplatzte die Blase, in der sie davor lebten.
Before I was living in a bubble, I'm a graphic designer.
Davor lebte ich in einer Blase. Ich war Grafikdesigner, hatte ein sehr gutes und bequemes Leben. Meine Frau war Professorin an der Hebräischen Universität. Mit meinen drei Jungs und meiner Prinzessin lebten wir in einer Blase, völlig losgelöst von der Außenwelt. Ich hätte nie gedacht, dass all dies eines Tages explodieren und die Blase zerplatzen könnte.
And I never ever thought that one day all this will blow up in the air and the bubble will explode.
Die Blase zerplatzt ist auch für die Familie von Bassam Aramin.
My name is Bassam Aramin. I am 55 years old.
Mein Name ist Bassam Aramin. Ich bin 55 Jahre alt, Vater von 6 Kindern und lebe in Ost-Jerusalem, in Anata. Ich bin seit 2007 Mitglied des Parent Circles, nachdem ich meine Tochter verloren habe.
Auch für Bassam gibt es ein Leben vor und ein Leben nach dem Tod seiner Tochter.
Das heißt nicht, dass mein Leben davor einfach oder perfekt war. Davor verbrachte ich 7 Jahre im Gefängnis, als ich 17 war. Ich war praktisch noch ein Kind.
So you can imagine I was like a kid.
7 Jahre verbrachte Bassam im Gefängnis, weil er eine Handgranate auf einen israelischen Jeep geworfen hatte. Im Gefängnis erlebte er Misshandlungen und Gewalt von Seiten der israelischen Sicherheitskräfte. Trotzdem entschied sich Bassam nach dem Gefängnis für den Weg der Gewaltlosigkeit.
And at the same time I get to understand that we are not going to disappear, the Israelis or the Palestinians.
Man muss verstehen, wir werden nicht verschwinden, weder die Israelis noch die Palästinenser. Wir müssen zusammenleben, Seite an Seite. Niemand wird aus diesem Land fliehen, weil wir keinen anderen Ort haben. Wir müssen einen anderen Weg finden, zu leben und zu überleben. Und das hat mich dazu gebracht, mich für den gewaltfreien Kampf zu entscheiden. Das ist sehr schwierig, schwieriger als Gewalt.
Am 16. Januar 2007 änderte sich Bassams Leben auf einen Schlag. Auf dem Schulweg wurde Bassams Tochter Abir von einem israelischen Grenzpolizisten durch ein Gummigeschoss getötet. Ein unbeschreiblicher Verlust. Doch an Bassams Einsatz zur Gewaltlosigkeit änderte dies nichts. Unmittelbar nach dem Tod Abirs trat Bassam dem Parent Circle bei, bei dem Rami schon seit 10 Jahren Mitglied war.
An organization of about 600 families, Israelis and Palestinians, got together.
Eine Organisation von etwa 600 Familien, Israelis und Palästinenser, die zusammenkamen mit einem gemeinsamen Nenner. Wir haben unsere Kinder durch die Besatzung verloren. Das zwingt uns, unseren jeweiligen Gesellschaften zu sagen, stoppt diesen Wahnsinn. Seht uns an. Es gibt einen anderen Weg. Dieser höchstmögliche Preis, den wir bezahlt haben, soll anderen Familien erspart bleiben.
The highest price possible that we have paid can be saved from other families.
Seitdem reisen Rami und Bassam gemeinsam umher, um die tragische Geschichte ihrer verlorenen Töchter zu erzählen. So wurde auch der irische Autor Callum McCann auf die zwei aufmerksam und hat ein Buch über sie geschrieben. Das Buch sei ein Meisterwerk, meinen Rami und Passam.
Unglaublich großartig. Es ist ein Kunstwerk. Ein Meisterwerk.
As Rami said, it's a masterpiece. It was very difficult personally for me to read it.
Wie Rami sagt, ist es ein Meisterwerk. Es war für mich persönlich sehr schwer, es zu lesen. Er ist ein sehr genialer Schriftsteller. Deinen Schmerz so zu beschreiben, wie du ihn nicht einmal denken kannst. Es war sehr schwierig für mich, es zu lesen. Um ehrlich zu sein, es ist das Beste, was mir passiert ist, seit ich aktiv bin.
Since I start to be active, to be honest.
Bassam und Rami sind weiterhin zusammen unterwegs, um Gespräche zu führen und so Dialoge anzustoßen.
Wir können unsere Probleme lösen, indem wir miteinander reden, uns gegenseitig kennenlernen. Es ist sehr einfach, Gräueltaten gegen die andere Seite zu rechtfertigen, weil sie anders ist als wir. Wenn wir die andere Seite treffen und ihr in die Augen schauen, entdecken wir uns selbst, entdecken, dass wir Spiegel füreinander sind. Wir sind alle Menschen, aber manchmal ist es sehr schwer, ein Mensch zu sein.
Rami Elchanan und Bassam Aramin reden heute Abend im Haus der Religionen in Bern. Der Link zur Veranstaltung online unter rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, dem 17. November. Auf der Webseite rabe.ch gibt's weiterführende Links. Die Podcasts des Rabe Info sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Wir sprechen über den Film Cascadeuse Stunt Woman, der ab heute im Kino Rex läuft. Beigetragen zum heutigen Info haben Sarah Heinzmann, Katrin Hiss, André Perl, Miriam Pfeiffer und Martin Schneider. Am Mikrofon verabschiedet sich Monika Hoffmann. Schön, habt ihr zugelassen, habt Sorge und ciao zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.